Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Heute habe ich Vera Zischke zu Gast. Sie ist dreifache Mutter, pflegend und Autorin. Als Gästin habe ich sie vor allem wegen ihres aktuellen Buches eingeladen, das mich auf einer langen Autofahrt ebenso sehr kalt erwischt wie tief berührt und mit einer liebevollen Zukunftsbetrachtung zurückgelassen hat. Sie hat Pina Feld ausgeschrieben und ist darin sowohl ihrer eigenen Angst als auch der vieler anderer pflegenden Eltern begegnet, dass die Hauptbezugsperson eines Menschen mit Behinderung von einem Tag auf den anderen ausfällt. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet, durch die Augen seiner Romanfiguren auf Ängste und Sorgen zu blicken, die dem eigenen echten Leben anhaften, wie viel echte Zuversicht sie trägt und wie das Erweitern eindimensionaler Betrachtung von Menschen uns mehr Gemeinschaft und Sicherheit schenken kann. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo, liebe Vera.
Hallo Ini, schön, dass ich hier bin.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wirklich ganz, ganz doll und von ganzem Herzen auch auf dieses Gespräch. Du hattest mich als Leserin schon gewonnen, als du Aber liebt noch geschrieben hast. Mhm. Durch diese sehr ehrliche Erzählweise, den Blick auf die Charaktere hinter ihren persönlichen Fakten und Lebenssituationen und die einfach zugänglichen Bilder, die deine Sprache so schafft. Und das, was ich eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, ist, dass wir ein Stück Lebensrealität teilen, nämlich pflegende Elternschaft. Mhm. Als ich über deinen Insta-Kanal von der Arbeit an deinem neuen Buch gelesen habe, wie viel Anlauf es dich auch gekostet hat, den Sprung in Pinas Ausfall zu wagen und weshalb, da hatte ich noch gar keine Seite von deinem Buch gelesen, ehrlich gesagt, und trotzdem die Vorahnung von dieser Tiefe, die mich darin erwarten würde. Du bist selbst Mutter eines Kindes mit frühkindlichem Autismus und schreibst deine Geschichte über eine alleinerziehende Mutter ohne Hilfssystem und Dorf, das nach 20 Jahren Anstrengung über die eigenen Kräfte hinaus nicht anders kann, als auszufallen. Mit dir möchte ich über den Mut sprechen, diesem Aus und allem, was daran hängt, zu begegnen. Ich möchte mit dir über die komischen Eigenheiten der offensichtlich Andersartigen und der augenscheinlich Normalen sprechen. Ich freue mich wirklich ganz doll, dich heute als Mensch hinter dem Buch kennenlernen zu dürfen und hier haben zu dürfen. Bevor wir jetzt ins Gespräch starten, gilt dir genau das Gleiche wie jedem anderen Gast hier. Du darfst erstmal hier ankommen. Wie kommst du denn heute hier an?
Heute komme ich ganz entspannt an. Heute habe ich frei. Ich sitze erst morgen wieder im Büro. Habe heute keinen Betreuungsengpass, im Gegensatz zu morgen, wo eines meiner Kinder schulfrei hat. Und das heißt, ist alles gut.
Das klingt sehr gut. Da sind wir mitten im Leben unserer pflegenden Realität drin. Vera, du bist ja Mutter von drei Kindern und unter anderem von einem Kind mit frühkindlichem Autismus. Was steckt denn in deiner Welt, das niemand sieht und das jeden Tag aber Aufmerksamkeit und Kraft braucht?
Oh, das ist auch so vielschichtig. Vordergründig natürlich, dass wir etwas andere Alltagsabläufe haben, dass wir viel mehr Routinen haben, weniger spontan machen können. Ich zum Beispiel bin jemand, ich mache gern Sachen spontan. Ich bin nicht so gut, wenn alles immer gleich läuft. Es funktioniert aber in der Familie einfach besser, wenn es so ist. Dann natürlich auch das Auspendeln der verschiedenen Kräfte in dieser Familie, die verschiedenen Bedürfnisse irgendwie auszugleichen, sie selbst dabei nicht zu vergessen. Und dann finde ich schon, dass wir pflegende Eltern einen ganz anderen Blick auf die Zukunft haben. Ich schleppe da schon Ängste mit mir rum, von denen ich das Gefühl habe, ich kann die gar nicht so richtig erklären, wenn man nicht in der Situation ist. Also in unserem Freundeskreis werden die Kinder gerade alle flügge. Die Eltern kriegen viel mehr persönlichen Freiraum und das ist bei uns einfach nicht der Fall. Und ich merke dann schon, dass ich manchmal am Tisch mit Freunden sitze und auch Neidgefühle habe und mich auch nicht unbedingt gesehen fühle. Und das sind so Sachen, die schleppe ich so mit mir rum und dann versuche ich immer einen offenen Blick auf die Welt zu behalten und nicht zu sehr in meinem eigenen Klein-Klein zu versumpfen.
Fühle ich alles, kenne ich sehr aus der Begleitung von ganz vielen Eltern auch. Auch so dieses Erleben im Vergleich. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, auch gerade so mit den drei Kindern. Ich glaube auch, dein Kind mit Autismus ist das älteste Kind bei euch, oder ist das?
Das ist das mittlere Kind. Also wir sind, muss man dazu sagen, eine bunt neurodivergent gemischte Familie. Aber beim mittleren Kind kommt eine kognitive Beeinträchtigung dazu. Aber hier hat jeder so seine Baustellen. Und das heißt, es gibt viele Gespräche mit Schulen, auch mit dem Regelschulsystem, was ich auch als sehr anspruchsvoll empfinde, da immer so einen Weg miteinander zu finden.
Absolut.
Und also ich habe ganz oft das Gefühl, boah, wir sind so unser Leben ist so anders. Ich kann das kaum beschreiben. Ich kann das ja manchmal selbst nicht in seiner Gesamtheit durchdringen, was hier los ist.
Ja, ich finde auch so manchmal, ich kann da sehr andocken. Ich finde, manchmal geht's auch einfach zu schnell. Und ich habe, ne, so das, worauf ich gerade hinaus wollte, so als ich gefragt habe, welches deiner Kinder das mit der Beeinträchtigung, mit dem Autismus auch noch betrifft, ne? Ich glaube, wenn so ein Kind danach kommt, das vermeintlich zumindest irgendwie vielleicht ein Stück neurotypischer oder normaler ist irgendwie, dann merkt man zum einen die Diskrepanz noch mal mehr.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, als du gerade so gesagt hast, man hat Neid auf andere Familien, ich habe das nicht mehr so doll, aber ich habe manchmal so ein, wie soll ich das sagen, wie so eine Melancholie. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Hund morgens in den Stadtpark gehe und alle Kinder sind schon in der Schule und ich sehe hier irgendeine Mutti, die gerade ein ganz kleines Baby hat, ne, oder ein Kleinkind, ja, und der Vater hat vielleicht gerade einen Tag Urlaub oder wie auch immer, und der trägt dieses Kind einfach auf den Schultern, wo ich so denke, wow, ist so ein winziger Moment, haben wir nie gehabt. So, irgendwie. Geht's dir das auch, dass du manchmal so ganz kleine Belange hast, wo du merkst, krass, es ist so lapidar, aber so unmöglich irgendwie.
Ich kann das gar nicht auseinanderdröseln, was jetzt womit zusammenhängt. Also unsere drei Kinder sind auch noch relativ kurz hintereinander geboren. Das heißt, wir hatten eh so eine sehr krasse Babyjahreszeit irgendwie, wo wir völlig untergetaucht sind, gar nicht richtig anwesend waren.
Wir haben ja immer mehr Ähnlichkeiten, das ist ja verrückt.
Was ich manchmal habe, ist, dass ich so denke, ich könnte gar nicht mehr so guter Hoffnung sein, wie das manche junge Familien so sind, weil ich ja weiß, also es ist gar nicht selbstverständlich, dass ein Kind sich in Anführungsstrichen normal entwickelt. Und dieses völlig optimistisch da reingehen, guter Hoffnung sein, an nichts denken, was vielleicht irgendwie anders laufen könnte, das ist mir natürlich völlig abhanden gekommen. Und das unterscheidet mich. Das geht mir dann schon mal durch den Kopf, wenn ich junge Familien sehe. Ne, wer weiß, also das Kind kommt auf die Welt, die Hebamme sagt, ach, alles gut, alles gesund. Und dann begibt man sich auf eine jahrelange Reise und erfährt vielleicht erst nach 5, 6 Jahren, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Was sind deine speziellen Herausforderungen?
Ja, wenn ich bei uns auch überlege, ein Kind hat die Neurodivergenz erst mit 8 diagnostiziert bekommen.
Ja,
das ist und... Das ist ja trotzdem so ein latentes Empfinden, finde ich, was man als pflegendes Elternteil einfach hat, ne? So eine Expertise, die man entwickelt und gleichzeitig immer wieder anzweifelt, weil die fachliche Expertise sagt, in der Momentaufnahme, nö, fällt mir hier nicht auf. Kann nicht sein.
Und was ja auch noch dazu kommt, also es gibt ja selten nur eine Generation in der Familie, die neurodivergent ist. Und ich habe zum Beispiel einen Angehörigen, der jetzt mit Ü60 eine ADHS-Diagnostik durchläuft. Ü60, ne? So, wo ganz viele Sachen sich vielleicht jetzt erklären lassen, die immer einfach nur so als ich bin anders durchs Leben gewabert sind.
Und ich finde das ganz spannend dahingehend, dass ich merke, ne, so wie jetzt, wo wir gerade so da eintauchen in deine Lebenswelt und wie das so ist als pflegende Mutter, dass für mich auch nochmal deutlicher wird, warum ich das so wahrgenommen habe, als ich dir folgte nach Aber liebt noch und irgendwann gesehen habe, ah, du schreibst ein neues Buch und hast, ich kann mich nicht mehr ganz konkret erinnern, du hast einen Post oder ein Reel, irgendwas veröffentlicht, wo du geschrieben hast, so boah, ich habe echt damit gehadert, diese Idee irgendwie an den Lektor oder irgendwie als Manuskript einzureichen. Irgendwie ist das so in meinem Kopf hängen geblieben. Und dann hast du es getan und es traf auf Begeisterung. Und dann hat es dich aber vor die Aufgabe gestellt, es auch schreiben zu müssen.
Ja.
So, ne? Und das fand ich ganz verrückt, das zu lesen. Und gleichzeitig konnte ich so daran andocken, weil genau wie wir gerade darüber sprechen, man hat halt eine Aufmerksamkeit und eine Kraft, die man in dem Tag aufwendet, die andere nicht sehen, die vermeintlich was mit Pessimismus oder viel Ängsten zu tun hätte. Aber ich glaube, dass man halt vor allem, man hat so einen anderen Radius und eine andere Reaktionshaltung einfach zu dem, was im Leben so kommt, oder?
Höchstwahrscheinlich schon, ja. Und findet das ja auch immer wieder. Und es ist ja auch ein hochdynamischer Prozess. Es verändert
total.
Sich ja ständig was, ne? Genau. Ich glaube, manchmal würde ich einfach gerne mal rauslassen. Also einfach auch mal sagen, boah, das ist so eine krasse Herausforderung. Ich will einfach mal ganz normal dies und das und jenes machen. Und der Reflex bei Freunden ist dann aber so dieses Gutreden, ne? Ja, aber guck doch mal, was alles schon super läuft und aber so schlimm ist es doch und bei anderen ist es doch viel schlimmer und so. Das führt dann einfach zu so einem Rückzug, ne? Dass ich sage, ja, ich will auch jetzt nicht als die Jammermutti da irgendwie rüberkommen. Ich will ja auch irgendwie positiv durchs Leben gehen, aber manchmal muss man eben auch mal rauslassen können.
Und das ist so spannend, ne? Das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Wenn wir ganz klar und achtsam mit Emotionen umgehen, dann können sie sich halt auch verarbeiten lassen. Wenn wir die halt immer wieder mit nach Hause nehmen, weil wir denken, wir können das entweder den anderen nicht zumuten oder die anderen lassen es sich nicht zumuten und wollen uns schönreden, wie es ist, ne? dann können wir es halt auch nicht gehen lassen, was da irgendwie so ist.
Genau.
Sag mir mal, wenn wir da so drin sind, wann kam dir die Idee zu dem Buch? Und kannst du dich auch erinnern, was vielleicht irgendwie so ganz dringend erzählt werden wollte an dieser Geschichte?
Also für mich war mit dem Debütroman A war ja erstmal so das Thema Mutterschaft, fremdbestimmt sein durch Mutterschaft, ein Riesenthema. Und als dann der zweite Roman anstand, dachte ich, okay, jetzt können wir mal so richtig ans Eingemachte gehen. Jetzt gehen wir mal zum Thema pflegende Elternschaft, ne? Ich dachte, wenn ihr mir jetzt alle gefolgt seid durch Ava, vielleicht folgt ihr mir auch durch diese Geschichte. Denn bei Ava war es ja so, dass es einen unheimlich hohen Identifikationsgrad hat, dieses erste Buch. Das ist eine Lebensrealität, die kennen wir alle, fast alle, die Kinder haben. Und Pina ist ein bisschen spezieller. Und zuerst dachte ich, ich schreibe den Roman einer pflegenden Mutter und ihres erwachsenen Sohnes. Mhm. Und das war fast schon kammerspielartig, sehr auf diese beiden Menschen zugeschnitten. Und mein Ziel war aber tatsächlich, Menschen zu erreichen, die eben diese Welt nicht kennen, die Tür aufzumachen, zu sagen, kommt doch mal rein, macht doch mal mit, guckt euch mal um. Und ich hatte immer das Gefühl, das ging fast 2 Jahre lang so, dass ich diese Leute nicht erreiche, wenn ich in diesem Raum nur mit Pina und Leo bin.
Das ist ein bisschen so wie durch Schlüsselloch gucken, aber eigentlich sind sie nicht da sozusagen.
Ja, genau. Ich dachte, ich wollte es nachfühlbar machen. Ne? Ich wollte diese, und das war dann irgendwie dieser Kunstgriff, dass ich irgendwann geschnallt habe, ja, okay, aber dann muss die Pina ausfallen. Dann kann ich erst diese Aufgabe übergeben an das Publikum sozusagen. Ne? Und jetzt macht was draus. So, jetzt seid ihr mittendrin in dieser Welt und Leo ist allein.
Ja. Ja.
Das hat mich viel Zeit gekostet und ich glaube auch viel zulassen. Also das ist ja auch mein Worst-Case-Szenario. Ne? Mein Mann und ich fallen aus. Wir sind irgendwann nicht mehr da. Was wird dann aus unserem Mittleren, der nicht für sich selbst entscheiden kann? Und das zuzulassen, das klingt jetzt so einfach. Ja, dann habe ich natürlich ein Buch geschrieben über die Mutter, die ausfällt. Aber so leicht war dieser Weg gar nicht.
Womit hast du gehadert?
Ich glaube am Anfang tatsächlich mit meinem eigenen Pessimismus. Ich habe angefangen, dieses Projekt zu entwickeln. Da war ich selber an jetzt nicht im allerbesten Ort. Habe mich wirklich sehr allein gefühlt, isoliert. Es war eine ganz schwierige Zeit und saß noch die Corona-Zeit in den Knochen, wo ich das Gefühl hatte, boah, wir werden hier komplett fallen gelassen. Und es gibt gar keinen Raum, selbst erstmal wieder zu Kräften zu kommen. Und hatte dann viele Gespräche mit unserer Familienhilfe und das war alles ein sehr düsteres Bild damals. Und dann habe ich aber selber eine große Entwicklung gemacht. Ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Ich habe mich beruflich verändert, bin wieder mehr in die Welt rausgegangen. War dann auf einmal auch als Journalistin mit ganz vielen pflegenden Familien zusammen, habe ganz viele Lebensentwürfe kennengelernt und Hoffnung geschöpft und gedacht, nee, das könnte doch was werden. Und dann ist mein Debütroman erschienen, ist recht erfolgreich geworden. Das waren alles so Dinge, wo ich dachte, boah, ich blicke jetzt anders auf die Welt. Ich kann die Geschichte jetzt so nicht mehr schreiben, wie ich das ursprünglich mal vorhatte. Und ich will sie auch so nicht mehr schreiben, weil mit einem Buch setze ich was in die Welt. Ich werde eine Lesereise machen, ich werde mit vielen Leuten darüber sprechen und worüber wollen wir sprechen? Wollen wir beklagen oder wollen wir gemeinsam irgendwie eine Vision entwickeln und gemeinsam Hoffnung erzeugen? Ne? Ja, das war so meine innere Reise mit diesem Roman.
Ich habe mich, als ich es gehört habe, ich bin sonst eigentlich tatsächlich immer ein Mensch von Seiten. Ich liebe das sehr, Bücher in der Hand zu haben, aber es hat sich einfach ergeben. Ich hatte dich so im Kopf mit diesem Buch und dachte, ich guck mal, ob es schon draußen ist. Und ich bin zu einem Freundinnenwochenende mit einer anderen pflegenden Mama gefahren. Wir haben uns in der Mitte Deutschlands getroffen, um mal rauszukommen aus unserem Alltag. Und ich habe auf der Fahrt dieses Buch angefangen zu hören. Und ich war mitten in einer Baustelle. Ich konnte eh nur 80 fahren und bin gefahren. Und ich habe gemerkt, mir kamen so sehr die Tränen. Ich habe so mitgefühlt in dem ersten Kapitel, in dem eben dieses augenscheinlich gar nicht auffällige, was Pina bewegt ist im Außen. Ne, die Kollegen, die sagen, komm doch mal mit ein Bierchen trinken nach Feierabend.
Mhm.
Und sie diesen unfassbaren Druck in sich hält.
Ja, genau.
Ne, auch ich kann mich erinnern, diese Szene, sie sitzt in der Schwebebahn und es ist diese andere Mutter, die ihr begegnet. Da, hier ist doch mit Kindern so und so.
Genau.
Ne? Und kennen sie ja auch. Ne? Haben sie auch Kinder, glaube ich, irgendwie. Und wo man so merkt, Pina kennt die Situation, Mutter zu sein, aber Pina kennt nicht die Situation, Mutter zu sein und eine Normalität zu haben.
Genau, und diese Mutter beschwert sich über den hektischen Morgen und Pina hatte einen hochkomplexen Morgen, aber es ist heute mal alles gut gelaufen und sie sagt einfach nur, nee, unser Morgen war okay. Und diese Mutter geht davon aus, dass sie aus derselben Lebensrealität erzählen und tatsächlich kommen sie aus unterschiedlichen Welten, genau. Und das war mir wichtig zu zeigen, dass Pina die hat ja gar nicht mehr die Hoffnung, dass jemand das verstehen kann. Deswegen Nein. versucht sie gar nicht erst zu erklären, wo sie eigentlich herkommt, ne?
Für sie ist völlig vorbei, die Welt zu öffnen und auch reinzugehen. Ich finde es so spannend, wenn du gerade sagst, dass du die Erfahrung gemacht hast. Es kam nach einer Episode, in der du das Gefühl hattest, sehr isoliert zu sein, kam diese Öffnung irgendwie einerseits auf dich zu, aber man muss ja auch sagen, du hast sie dir erwirkt, Vera. Also ich meine, ne, du hast dich da hingesetzt, hast ein Buch geschrieben, ne, über Mutterschaft und den Druck darin und hast dich ja dahingehend auch verletzlich gezeigt und geöffnet. Und ich finde das so spannend, dir dabei heute zuzuhören, weil ich finde, es ist eine wahnsinnige Ermutigung, grundsätzlich für Mütter und auch für pflegende Mütter zu sagen, wir halten unsere Welt immer so lange für unmachbar, bis wir es einfach wagen, was zu machen, was den Gesetzmäßigkeiten trotzt.
Absolut. 3 Ausrufezeichen, ja.
Und das ist schön, dir dabei gerade zuzuhören. Und unabhängig davon, dass das Buch großartig ist, finde ich es einfach so ermutigend, dass du diese Geschichte geschrieben hast. Denn, und das fand ich sehr berührend, als ich wusste, dass du selber ein Kind mit Autismus hast und genau dieses Setting gewählt hast, habe ich gedacht, wow, das ist hart, einen Charakter zu entwickeln, der einerseits ganz nah an mir dran ist und dem ich aber die Erlaubnis geben muss, auch ganz weit von mir weg sein zu dürfen.
Es ist ganz interessant, dieses Buch erzeugt ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Und es gibt Menschen, die sagen, das ist ein Wohlfühlbuch. Und dann erzähle ich das anderen pflegenden Müttern und die schütteln dann immer ganz heftig den Kopf und sagen, aber das ist doch unser Worst-Case-Szenario, mit dem diese Geschichte beginnt. Ja. Und das ist doch weit außerhalb unserer Komfortzone.
Ja, so, ja, absolut.
Genau, so unterschiedlich wird es wahrgenommen. Und bei mir war es so, dass diese Geschichte sich wirklich mehrfach komplett verändert hat. Anfangs, in den allerersten Entwürfen, war der Leo 8 Jahre alt. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, mein Sohn ist 10 und ich möchte, dass der Leo sehr viel älter ist. Zum einen, um Abstand hinzubekommen, zum anderen, weil dann diese Zukunftsfrage noch viel mehr pressiert.
Ja, absolut.
Und weil natürlich auch mit der Volljährigkeit Hilfen wegfallen und diese Isolation dann nochmal eine andere Rolle spielt, ne?
Total. Ja, und es ist auch einfach, ne, dieses, dass er 20 ist, finde ich auch halt, ne, man liest im Buch und ich glaube, das ist unabhängig, ob man pflegende Mutter ist oder auch einfach jemand, der gar nichts mit pflegender Elternschaft zu tun hat. Leo wird ja eingeführt und der könnte 8 sein. Du liest diese Frühstücks- und Morgensituation und denkst, ja, könnte 8 sein.
Ja.
Und dann kommt irgendwann einfach diese knallharte Info, er ist 20.
Leo Luxen, du bist jetzt 20 Jahre alt. Genau.
Und dann musst du es verarbeiten erstmal im Gehirn. Und du sitzt da und denkst so, okay, wow, das ist, aber was bedeutet das, wenn jemand mit 20 ist wie 8?
Ja, genau. Das hat eine Autorenkollegin von mir gelesen, die keinen Klappentext hatte. Also die wusste nicht, wie alt Leo ist und steigt in den Text ein und hat dann an der Stelle gestoppt und mir eine Nachricht geschickt und sagte, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie bei uns, ihr Sohn ist 5. Und dann kommt dieser Satz, Leo Luxen, du bist jetzt 20 Jahre alt. Und sagt sie, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ja.
Alles aus dem Gesicht gefallen, ja. Voll. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ne? Ich selber, du weißt, ich habe ein Kind mit einer anderen Art von Behinderung. Mhm. Mein Kind kam mit Trisomie 21 auf die Welt. Unser Alltag ist anders. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass wir eine Not teilen manchmal so. Ne? Dass diese Diskrepanz auch aus Alter und Entwicklungsstand, aus wie gestalte ich seine Welt, damit er Selbstwirksamkeit erfährt und gleichzeitig aber auch optimale Sicherheit um sich herum hat. Das hat mich sehr mit Pina verbunden und auch sehr mit dir als Autorin dahinter, die diese Realität kennt. Ne? Und ich habe, als ich da auf der Autobahn war und dann angefangen habe zu heulen und merkte, ich kann hier gar nicht rausfahren, weil ich bin ja mit in der Baustelle, habe ich halt meiner Freundin, habe ich unterbrochen, habe meiner Freundin Nachricht geschickt und gesagt, du musst dieses Buch lesen. Und ihre erste Reaktion, als ich ihr erzählte, worum es ging, war, nee, Ini, das kann ich gerade nicht. Mein Alltag ist gerade schon so fordernd, wenn ich das jetzt lese, breche ich zusammen. Und ich habe mich gefragt, also sie hat es mittlerweile gelesen und findet es genauso großartig wie ich. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du heute hier im Interview auch bist. Was kriegst du denn für Rückmeldungen von den pflegenden Eltern konkret dazu? Und was machen die Rückmeldungen der pflegenden Eltern auch mit dir?
Die kommen tatsächlich jetzt erst. Das Buch ist seit, ich glaube, 10 Wochen draußen oder 11 Wochen. Und am Anfang kamen ganz, ganz andere Reaktionen. Viel aus dem Buchhandel, viel von Leserinnen, die Ava gelesen haben. Und dann ging es natürlich um die Frage, mag ich Pina auch? Und das war natürlich super aufregend so. Geht ihr mit mir mit diesem zweiten Roman? Und dann tröpfelten langsam die ersten fliegenden Mamas ein. Erstmal kamen aber auch ganz viele Leute, die im Umfeld von fliegenden Familien arbeiten. Ne? Förderschulen, HeilpädagogInnen etc. Und was ich super interessant finde, ist, dass Leute, die nicht aus unserer Welt kommen, dann auch schon mal fragen, ja, ist das denn alles realistisch? Und die meinen damit die Entwicklung im Buch, was da im Buch passiert. Wo ich meine, ist das wirklich unsere Frage? Also können wir nicht einfach mal eine schöne, also können wir der Geschichte nicht mal, können wir nicht mal auf den wilden Ritt
mitgehen? Können wir nicht
mal
eine Geschichte erzählen?
Wir wollen doch was erleben, oder? Wir wollen doch hier was erleben. Wir wollen doch auch vielleicht mal ein bisschen lachen. Vielleicht auch mal ein bisschen lachen und heulen gleichzeitig. Das ist eine Frage, die von den pflegenden Eltern überhaupt nicht kommt. Da kommt tatsächlich dann eher, okay, das ist jetzt mal der erste Roman, der in meiner Lebenswelt spielt. So. Ich fühle mich gesehen. Und dann geht's auch sofort in den Austausch. Also ich hatte auf einer Lesung neulich eine Begegnung mit einer Frau aus dem Publikum, die sich gemeldet hat und sagte, mein Leo ist 53 Jahre alt.
Wow.
So. Da haben wir erstmal alle Pipi in die Augen gekriegt. Und dann.
Was macht das mit dir?
Das macht ganz viel mit mir.
Lohnt sich das auch so sehr?
Ich habe sie gefragt, ob wir unsere Telefonnummern austauschen können, weil ich so gerne mal mit ihr quatschen würde. Weil sie so viele Erfahrungen schon gesammelt hat und Fragen für sich klären musste, die bei uns erst noch kommen. Ihr Leo arbeitet in einer Werkstatt und ist in einer Wohneinrichtung und sie hat da natürlich Sachen erlebt, die bei uns noch total weit weg sind. Übrigens ist bei, ich sag mal, den unbeteiligten LeserInnen das Thema Werkstatt ein großes, weil es eine kritische Debatte rund um die Werkstätten gibt. Und dann mir zum Beispiel auch vorgeworfen wurde, ich hätte ihn abgeschoben in die Werkstatt, wo ich mir denke, naja, aber das ist die Lebensrealität, ne? Also was ist die Perspektive? Das ist bei uns seit der ersten Klasse ein Riesenthema, dass du an einer Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung keinen Abschluss machen kannst, der dich für irgendwas, dir für irgendwas den Weg ebnet, ne? Naja, aber ich schweife ab, aber das, da merkst du schon, was das für eine enorm große Bandbreite ist. Und ich genieße es, einfach Kontakt zu vielen pflegenden Eltern zu haben.
Ich weiß nicht, wie dir das geht. Meine Empfindung ist häufig die, natürlich gibt es die Bubble der pflegenden Eltern. Und es gibt die, wo wir sie konzentriert und fokussiert anzapfen, weil wir wollen wissen, wie haben andere den Weg Inklusion oder Förderschule gewählt, wie gehen andere mit Symptomatiken, Verhaltensweisen um und so weiter. Ne? Da suchen wir uns das, was dienlich ist, so ein bisschen. Dann ist am Anfang natürlich viel Orientierungsmasse so. Wir wollen Beispiele dafür sehen und hören und wahrnehmen irgendwie, wie kann das werden, wie wird es sein so. Und das, was du aber gerade beschreibst, das erlebe ich, das muss man aktiv selber gestalten, dieses mit pflegenden Eltern in einen Austausch zu gehen, indem ich sage, ich will mir nicht nur einfach was abgucken und was holen, sondern ich zeige mich verletzlich, damit auch du dich verletzlich zeigen kannst.
Ja.
Und ich kann dich verstehen, dass du sagst, ich weiß das so zu schätzen, weil ich finde, dass das nämlich auch aufbrechen kann, was du eben beschrieben hast in deiner schlechten Phase, dieses Gefühl von Isolation, weil wir ja gar nicht alleine damit sind.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was Pinafeld aus, gerade für Menschen, die halt doch einen pflegenden Alltag haben, unfassbar gewährleistet, sich nicht alleine damit zu fühlen.
Also ich kann dir noch von zwei Reaktionen erzählen, die mich sehr bewegt haben auf Lesungen. Man merkt immer sofort, wo die pflegenden Mütter im Publikum sitzen. Das ist sofort in der ersten Szene, wird das irgendwie klar. Und eine sagte, kam nach der Lesung zu mir und sagte, ich traue mich jetzt, glaube ich, auch mal wieder mit meinem Sohn auf den Spielplatz. Da aufzutreten, auszuhalten, was an Reaktionen möglicherweise kommt, aufzuklären. Ich habe das länger nicht gemacht, ich mache das nochmal wieder. Und das andere war tatsächlich so eine ganz hoffnungsvolle Frage aus dem Publikum von einer pflegenden Mutter. Glaubst du, dass dieses Buch wirklich Menschen in unsere Lebenswelt holt? Also das ist es wirklich auch eine Aufklärung, die da stattfindet. Und ich würde sagen, es ist zumindest ein Bewusstmachen. Das ganz sicher.
Guck mal, und das bringt mich auch so ein bisschen zu einer Frage, die ich auch heute an dich hatte, weil Aber liebt noch hat natürlich ein viel breiteres Publikum von Müttern und von Eltern angesprochen. Ne? Das schöne verbindende Element ist auch, Pina ist Mutter.
Ja.
So, ne? Das teilen sie sozusagen, die Leserinnen von vorher. Und jetzt frage ich mich immer so ein bisschen, ne? Es werden natürlich viele das zweite Buch aus Liebe zu deinem ersten Text auch kaufen und zu den Figuren, die du entwickelst und der Art, wie du als Autorin einfach wirklich wunderschöne Welten entwickelt. Was kriegst du da wirklich für Rückmeldungen? Ich habe jetzt schon so ein bisschen gehört, ne, das mit der Werkstatt wird kritisch gesehen, ne, dieses ist das denn realistisch, kommt so ein bisschen zurück. Aber was ist so vielleicht deine Erfahrung, wenn wir auf die Außenwelt gucken, von Leo, die ja reinkommt im Buch, die komischen Vögel, die er irgendwann an seiner Seite hat? Wie viele komische Vögel gibt es da draußen, auf die wir mehr vertrauen dürfen?
Wir sind alle komische Vögel. Es ist doch so. Es ist doch immer so. Also ich gebe mir da so viel Mühe, mir irgendwie besondere Figuren einfallen zu lassen und dann habe ich mir wieder irgendwie einen einfallen lassen, denke mir, oh, das ist wirklich besonders und dann sitze ich mit irgendwem irgendwo auf irgendeiner Wartebank oder habe einen Termin als Zeitungsreporterin und sage, piekse irgendjemanden an und der fängt an, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen und seine Denkweise und ich denke mir so, wir sind alle komische Vögel, wir haben alle eine echt schräge Geschichte zu erzählen. Es hängt ja schon an, wenn man mit Leuten über seine Familiengeschichte redet. Dann merkt man,
absolut,
wir haben alle eine echt schräge Familie. Es ist tatsächlich so, dass ganz viele sagen, für mich ist das auch ein Buch über Gemeinschaft. Für mich ist das ein Buch über Nachbarschaft. Da kommen ganz, ganz viele Geschichten zusammen von eigenen Nachbarschaftserlebnissen oder auch, du, ich glaube, ich klingel jetzt mal bei meiner Nachbarin, die ist über 80. Ich lade die einfach mal zum Kaffee trinken ein oder irgendwie so. Geh mit der ins Gespräch. Das ist es. Also für viele ist es eben auch ein Buch über Gemeinschaft. Zusammenhalten. Sich mal wieder annähern. Mal wieder fragen, wer bist du eigentlich, der neben mir hier wohnt?
Total. Mhm. Und ich glaube, das haben wir gesellschaftlich halt sehr verlernt.
Ja.
In deinem Buch ist es ja ein bisschen erzwungenermaßen, dass diese Hausgemeinschaft miteinander in Kommunikation treten muss. Da sind auch manche dabei, die wollen eigentlich gar nicht.
Eigentlich nicht, nein.
Kommunizieren. Die wären gerne Einsiedlerkrebs weiterhin. So. Und ganz beispielhaft finde ich eine Szene, wo klar wird, ich weiß gar nicht mehr, wer der Wortlaut ist, aber es ist so ungefähr, ich muss gar nicht mehr klingeln oder ich muss gar nicht mehr klopfen, ich habe ja den Schlüssel. Ich gehe einfach rein.
Genau, genau. So. Ich lasse die Tür auf.
Ich fand das ganz schön, wenn ich jetzt nochmal hinhöre zu dem, was du mir zu Beginn gesagt hast, als du überlegt hast, ob es so ein Kammerspiel wird, um mir diese Pflegesituation zu erzählen. Du gemerkt hast, ich muss es für die Welt öffnen. So gemerkt habe, wir öffnen ja nicht nur die pflegende Welt für die anderen, sondern wir öffnen unsere pflegende Welt, damit die anderen auch eine neue Welt haben, die sie mit erkunden dürfen.
Ja.
Wir schenken ja genauso was zurück.
Total. Also ich empfinde es schon so, dass die Welt, in der unser Mittlerer lebt, das ist schon was anderes als die Leistungsgesellschaft.
Absolut.
Das sagen meine anderen beiden Kinder auch manchmal, dass sie gern so eine Schule hätten, wo sie einfach sie selbst sein können, wo sie erstmal morgens begrüßt werden, erzählen können, wie der Tag gestern gelaufen ist, ne?
Ja, ja, voll.
Nicht in Noten bewertet zu werden, all das. Und ich glaube, was diese Vögel in dem Buch lernen, ist auch eigene Schrulligkeiten nach außen zu zeigen. Also wenn wir ihre Fassaden mal bröckeln zu lassen, einfach mal sich der Welt zuzumuten. Leo kann gar nicht anders. Der ist einfach Leo.
Mhm.
Und die anderen sind ziemlich gut darin geworden, ihre Masken zu tragen, ne? Und jetzt nehmen sie die auch mal ab.
Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Ich erlebe es ganz häufig in der Zusammenarbeit mit pflegenden Müttern, dass wenn da eine Pflegesituation ist, die sehr speziell ist, spezielle Routinen im Alltag, so wie Leo sie auch pflegt, ne? Es gehen nur die Frosties und die müssen aufgeweicht sein und der Löffel muss dort liegen, ne? Und dass ich immer wieder merke, dass Eltern zum Beispiel dann nicht Betreuung abgeben würden oder nicht jemand anders ins System zur Hilfe dazu holen, weil sie das Gefühl haben, sie können es der Person nicht zumuten. Und meistens ist die Frage, die ich dann erstmal stelle, die zu sagen, wieso ist es dir zumutbar gewesen?
Ja.
Und häufig kommt die Antwort, ich hatte keine Wahl. Und dann habe ich gesagt, konntest du es von Anfang an? Nee, das war ganz viel Try and Error. Und hat das dein Kind überlebt, dass du Try and Error hattest? Ja, natürlich, ich mache das alles richtig gut.
Ja.
Na, und dann kommt ganz oft diese Selbsterkenntnis von, ach, ist es anderen auch zuzumuten? Das Wort, was du gerade verwendet hast. Es ist ihnen zuzumuten. Es ist der Mut, selber den zu haben, dass andere Try and Error haben dürfen und den Mut, dass mein Kind es aushält und der Mut, dass ich es aushalte.
Ja.
Und dann plötzlich gelingt nämlich auch, dass wir alle lernen können, dass es möglich ist, im Miteinander mit pflegebedürftigen Menschen und nicht pflegebedürftigen Menschen zu hantieren irgendwie, finde ich. Geht dir das auch so, dass du das Gefühl hast, wir übersehen das manchmal, dass wir uns was zumuten, was anderen auch zumutbar wäre?
Das sowieso. Da gibt es auch eine Stelle im Buch, wo Pina mit einer Hausbewohnerin darüber spricht. Aber es ist ja nicht nur so, es ist einfach nötig, sich zuzumuten. Es ist ja auch einfach nötig zu zeigen, was gehört eigentlich alles dazu. Weil sonst weiß das Umfeld auch ja überhaupt nicht, was man so für ein Leben hat. Also bei uns ist es ganz oft so. Wir waren am Wochenende bei Freunden, die wir sehr selten sehen, weil die weit weg wohnen. Und deren Sohn ist mein Patensohn. Und unser Sohn hatte jetzt seit Wochen Probleme mit diesem Wort Patenkind. Der dachte, ich habe noch ein Kind. Und egal wie intensiv wir das besprochen haben, das hat den total fertig gemacht. Es sind Tränen geflossen und wüste Beschimpfungen diesem Kind gegenüber.
Ja.
Und dann wollte er Regeln festlegen. Ich darf nicht mit dem Kind sprechen, ich darf nicht neben dem Kind sitzen. Da habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Ich habe den seit über einem Jahr nicht gesehen. Ich will auch mal hören, wie es dem so geht. Und dann haben wir versucht, so ein Modus operandi für dieses Treffen zu finden. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss den Freunden das sagen, auch dass er vielleicht unflätig wird oder was auch immer.
Ja.
Und dann sagte er, du weißt doch, wie das ist. Zu Hause Riesendrama, die werden davon gar nichts mitbekommen. Ja, ich weiß es aber nicht, ich weiß es nicht. Und dann habe ich eine epische Sprachnachricht geschickt. Und ihr wisst ja, und es nicht persönlich, am besten gar nicht weiter drauf eingehen. Wir bleiben einfach fröhlich und es wird schon. Und dann haben die mir einfach nur so ganz knapp zurückgeschrieben, mach dir mal keinen Stress. Ich so, aber könnt ihr das jetzt bitte sehen, dass das aber wirklich ein Thema ist? Und wie war's? Wir kamen dahin und von Minute eins an war pure Fröhlichkeit. Es war überhaupt kein Thema. Nach Wochen.
Du hattest halt den Stress schon so abgearbeitet zu Hause, Vera. Da war nichts mehr da.
Nee, es war gar nichts mehr da. Und habe ich aber gedacht, ich fand es trotzdem gut, dass ich das gesagt habe, weil das ist eben unsere Lebensrealität, ne? Und normalerweise hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich, oder vor einem Jahr oder so hätte ich es nicht gesagt. Ich hätte gesagt, ich will es nicht herbeireden. Ich kann es auffangen, wenn es vor Ort passiert. Wenn es nicht passiert, muss ich die nicht erst beunruhigen. So.
Und das heute ist auch eine Form von krasser Heimlichkeit, wo wir es halt einfach extrem auch zurückhalten, was die Anstrengung unserer Welt
total
ist. Und dann kann sie uns auch keiner von den Schultern oder aus den Händen nehmen. So irgendwie.
Genau.
Ich habe jetzt vor kurzem, ich folge dir jetzt mit großer Begeisterung, wie du weißt. Und ich habe dein Reel gesehen auch zu den Neuerungen und Kürzungen, die die Politik natürlich vorhat, gerade im Feld für pflegende Angehörige. Und ich teile sehr deine Erschütterung, die du da fühlst und das Aufbegehren und auch den Ruf nach Unterstützung. Und im Buch, also bei Pina fällt aus, wird das Systemversagen ja ebenfalls sehr, sehr deutlich. Für mich vor allem in so einer Szene mit den Polizisten, als Pina ausgefallen und verschwunden ist und mit der älteren Hausbewohnerin sprechen, die Leo zwar kennt, ihn aber gar nicht vollumfänglich betreuen kann.
Ja.
Und da ist diese unfassbare Fehleinschätzung und Diskrepanz aus, ja, aber der ist doch erwachsen. Im Kontrast zu diesem, ja, aber der braucht Hilfe. Wir brauchen Hilfe, um diesen Menschen im Haus hier vermeintlich überleben zu lassen. So, ja. Das ist ja, ne, das ist der unausgesprochene Sorge darin, so, ne, geht das hier gut, ne?
Genau.
Und gleichzeitig zeigt die Geschichte ja auch den Mut auf, diese Befähigung von Menschen mit Behinderung und ihrem Umfeld vielleicht mehr zuzutrauen. Wie ist denn dein Blick darauf in deiner realen Position als pflegende Mutter, was dieses Zutrauen an unsere pflegebedürftigen Kinder angeht und auch gleichzeitig dieses System, was sich so zurücknimmt und sagt, sind wir nicht zuständig.
Ja, oder auch das System, das sehr bevormundet. Ne?
Auch das.
Also wie gesagt, bei uns war dann mit der Förderschule geistige Entwicklung von Klasse 1 an klar, naja, und danach geht's in die Werkstatt und so. Und ich habe gedacht, Moment mal, der ist jetzt 6 Jahre alt. Können wir bitte dieses Thema, also können wir die Frage bitte offen lassen, wie es irgendwann mal weitergeht? Und das, finde ich, ist unsere größte Herausforderung. Nur wir können das irgendwie, wir sind die Case Manager, wenn du so willst. Ne? Wir sind ja diejenigen, das ist vielleicht unser wichtigster Job, dieses Auspendeln zwischen, was kannst du selbst, was kannst du nicht selbst, wo beginnt deine Bevormundung, was probieren wir jetzt mal aus. Es ist für mich auch die wichtigste, spannendste, komplizierteste Frage und die mich wach hält nachts.
Das ist ein krasses Spannungsfeld.
Total.
Ne? Wie tarierst du das für dich aus? Wo merkst du, das traue ich zu oder manchmal traue ich auch vielleicht eigentlich noch zu wenig zu, obwohl mehr ginge?
Boah, ganz oft ist das Gefühl von einem freien Fall. Also erstmal sind das natürlich die Baby-Steps im Alltag. Also hier ist gerade großes Thema, kann ich allein zum Schulhof nachmittags hochfahren? Also wir haben hier eine Grundschule direkt eigentlich schräg gegenüber. Aber trotzdem, kann ich das zulassen? Wir haben keine Weglauftendenz, aber wir haben schon auch mal sich so verlieren im Moment. Und wenn dann vielleicht irgendwer sagt, komm mal mit. Also ganz viele Ängste, riesengroße Ängste, aber auch ein enormes Autonomiebedürfnis. Wie gehe ich damit um? Und jetzt, dann haben wir mit Walkie-Talkies rumprobiert. Ich meine, ich bin in 2 Minuten da, ne? Im Stechschritt auch kürzer, wenn es sein muss.
Fühlte mit dir.
So, am liebsten würde ich irgendwo oben an einem Ausguck stehen, ne, und noch einen Blick drauf haben irgendwie. Aber das ist total wichtig und das wird sich ja in viel größeren Fragen fortsetzen. Ne? Wie gehen wir mit Berufswünschen um? Oder wir hatten neulich eine Situation, mein Mittlerer träumt schon von sämtlichen Automodellen, die er irgendwann mal fahren wird.
Oh Gott,
das ist alles durchgeplant.
Ich habe gerade diese Geschichte auch für uns im Kopf gehabt.
Und dann sagt der große Bruder, du wirst nie Auto fahren. Das war hart.
Das
war verdammt hart.
Ich fühle so mit dir. Unser Kind hat erst, was heißt erst, der war trotzdem ja früh für seine Verhältnisse, hat mit 2,5 angefangen zu laufen. Und in der Entwicklung dahin hat er eine große Begeisterung für Rutschautos gehabt halt, ne, so für so Bobbycars und so. Und der kann auch bis heute, wirklich, also da macht ihm keiner was vor, ne? Dieses Kind kann besser rückwärts einpacken als jeder Erwachsene. Also der kann mit Fahrzeugen hantieren, ne? Das ist der Wahnsinn, ja? Und das ist tatsächlich auch immer was so, ich würde nicht sagen, ich habe da eine Angst, sondern es ist ein eher trauriges Mitgefühl, was ich empfinde, weil ich weiß, das kann ich ihm nicht gewährleisten. Und ich weiß, das kann auch, ne? So, ich nehme jetzt ja wahr, dein Kind ist in Sprache anders entwickelt als meins, es kann das anders erfassen als meins, ne? Meins kann das natürlich noch gar nicht so verbalisieren oder so konkretisieren. Und trotzdem wird der Wunsch irgendwann da sein.
Mhm.
Also ich sehe das ja an den Geschwisterkindern, die 2 Jahre jünger sind, die ihn jetzt überholen und die halt bei uns im Garten halt, ne, da wo die Schule auch ist, das Fahrrad nehmen dürfen, rausfahren dürfen und ihre Runden bis zum Spielplatz und zurückfahren dürfen. Und wenn er fahren will, dann heißt es, du, dann musst du bitte kurz 5 Minuten warten, denn dann nehmen wir unser Fahrrad und fahren mit dir eine Runde.
Genau. Das ist überhaupt so ein großes Thema, finde ich. Also Fahrradfahren lernen, das war ein gigantisches Familienprojekt. Und dann sind wir noch nicht, also bei Beherrschung des Fahrrads, da sind wir noch lange nicht bei Verkehrsregeln beachten. Ne?
Mhm,
das
ja.
ist jetzt auch so eine Frage. Also, die kleine Schwester macht nächstes Jahr die Fahrradprüfung. Ne? Dann darf die auch auf der Straße fahren. Er möchte das auch. Es gibt aber keine Fahrradprüfung an seiner Schule. Das sind so Sachen, die ich auch irgendwie blöd finde, sind so blinde Flecken, so Lücken irgendwie.
Voll. Und vor allem sind sie ja auch nicht einheitlich. Ne? Es gibt durchaus Förderschulen, die sowas im Blick haben. Ne? Es gibt Förderschulen, die auch ganz viel alltagstaugliches Lebenstraining in der Umgebung, in der Stadt machen. Wenn du aber eine Förderschule im Gewerbegebiet hast, was willst du denn da alltagstaugliches üben?
Mhm. Genau. Das war auch etwas, was wir erst rausfinden mussten, dass jede Schule da anders ist.
So. Völlig.
Also das machst du ja auch alles zum ersten Mal. Oder Thema Schwimmen lernen. Wir sind ein Jahr lang jeden Samstag insgesamt 1,5 Stunden Auto gefahren zu so einem kleinen Leerschwimmbecken, weil in einem normalen Schwimmbadbetrieb mit 1000 Leuten drumherum wäre das überhaupt nie möglich gewesen. Ne? Und das sind auch alles so Sachen, dass jeder wurstelt sich durch, jeder sucht so seinen Weg und für andere läuft das nebenbei und das war bei uns ein echt großes Lebensprojekt.
Guck mal, und damit sprichst du gerade was an, was ich glaube auch vielen nicht bewusst ist, die nicht pflegen und was andererseits gleichzeitig ein Riesenschmerz für pflegende Eltern ist. Diese Anstrengung in Alltagsbelangen, die wir in Kauf nehmen und damit das System an allen Ecken und Enden entlasten, wo es uns nicht entgegenkommt.
Absolut.
Es gibt keine klare also bei unserem neurotypischsten Kind, der geht in die Kita und da ist ganz klar, der geht danach in die Regelgrundschule. Das heißt, wenn das meine einzige Erfahrung mit Kind wäre, hätte ich mir nie die Frage gestellt, so was gibt's für Schulformen?
Ja.
Bin ich damit einverstanden, dass der auf diese ortsnahe Schule geht oder hätte ich eine andere gewählt? Also da bin ich auch nicht elitär genug gestrickt, um irgendwie jetzt zu gucken, ob ich noch eine Privatschule gewählt hätte oder so. Ne? Wären ja auch Möglichkeiten, die auch für normale Eltern mit normalen Kindern da wären, vermeintlich. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Da ist so, der Weg ist völlig vermeintlich und ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich betreue auch ganz viele Eltern, die eben keine Pflege betreiben. Aber er ist so geradlinig und komplikationslos. Und all die Komplikationen, die wir haben, bewältigen wir ja heimlich.
Genau das. So, wenn ich jetzt nur meine Jüngste hätte, erstens mal hätte ich ein unglaubliches Selbstbewusstsein als Mutter, würde mir wahrscheinlich von morgens bis abends auf die Schulter klopfen und sagen, boah, was ich für einen tollen Job mache. So, jetzt weiß ich, die kommen einfach, die sind einfach so, wie sie sind. Und das andere ist, ich hätte dieses Schulsystem, ich dribbel das ja jetzt gerade durch mit meinen anderen Kindern. Auch das Regelschulsystem, da müssen wir ja ständig ins Gespräch gehen, Lösungen finden, miteinander zusammenarbeiten. Ich brauche dieses System. Ich lerne dieses System sehr intensiv kennen.
Ja.
Und ich kann auch ein ganz anderes Urteil darüber fällen, weil ich weiß, wie es unter Druck reagiert, was es leisten kann, was es nicht leisten kann.
Hast du sehr schön gesagt, ja.
Ne?
Finde ich auch. Mhm. Man dehnt so die Gesetzmäßigkeiten immer ein Stück weit aus und sieht selber, wo das an die Belastungsgrenze kommt, ja.
Ganz genau. Das sind nochmal völlig andere Einblicke.
Völlig. Und ich finde ja, ne, an der Stelle halt diese Vermessenheit zu sagen, wir kürzen euch Dinge, die ihr braucht, um normal durch den Alltag zu kommen, sei es Fahrdienst, sei es Schulbegleiter, wie auch immer. Es ist eine Kürzung, die so, wenn die so genau mit allem so kommen würde, wie es gedacht ist, straft sich das System selber so dermaßen damit ab, weil an allen Ecken und Enden plötzlich Menschen ausfallen werden, die das System am Laufen gehalten haben.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob du die Autorin, Kollegin vielleicht kennst, Mareike Fallwicke hat das Buch Und alle so still geschrieben, in dem das ja auch ein tragendes Element ist. Was ist, wenn all die Care-Arbeit-Leistenden einfach aufhören?
Aber die hören ja nie auf. Wir hören ja nicht auf, sondern es geht einfach auf unsere Knochen. Und wir machen dann unter schlechteren Bedingungen weiter.
Und guck mal, ich finde ganz spannend, eine Frage, die ich heute auch noch unbedingt an dich stellen wollte und die auch irgendwie wichtig ist, finde ich. Es ist ja so, dass wir auch so viel weitermachen und auch Pina so sehr über ihre Grenzen geht, dass sie in den absoluten Notausfall ihres Körpers verkommt. Also da geht ja nichts mehr, die ist weg. Ich finde, dass wir als pflegende Eltern ja manchmal eben diesen Pessimismus haben, über den wir zu Beginn gesprochen haben, wo wir nicht das Vertrauen haben, wenn ich nicht mehr da bin, wer hilft dann?
Ja.
Das geht uns ja so ein bisschen ab. Und ich habe in deinem Buch natürlich super viel Ängste mit ausgestanden. Ich habe super viel geweint. Ich habe aber auch wahnsinnig viel gelacht. Selbstgemalte Bustickets, das war wirklich, das hat mich gekillt.
Ja.
Wunderschönes Buch an der Stelle. Lest es wirklich, ich kann es euch nur sagen. Und deshalb teaser ich euch immer aus den Sachen an, weil es wirklich unfassbar gut ist. Und ich finde, dein Buch hat etwas aufgezeigt, was natürlich, ne, die Frage von, ist das realistisch in der Entwicklung, kann ich verstehen. Dein Buch hat aufgezeigt, im Grunde sind Menschen gut. Wenn wir sie lassen, haben sie die Qualität, gut zu sein. Ne, es gibt auch einen Charakter, der sehr hadert. So, ne?
Mein heimlicher Star.
Ich liebe sie. Ich liebe sie sehr, von Herzen. Und Leo liebt sie auch von Herzen. Aber ich finde halt, das Besondere ist so dieses, auch moralische Grenzen auszuloten. Was ist denn wirklich Gutes und was ist nicht Gutes? Und darin zu merken, ja, es gibt das Gute im Menschen. Wie schaust du denn, unabhängig vielleicht auch vom Buch, auf Menschen und auf Zukunft, wenn du uns als Gesellschaft wahrnimmst?
Ich mache jetzt dieses Lovefest-Lesetour für Pina, wo ich ja mit unheimlich vielen Menschen in Kontakt komme. Und das sind sehr schöne Erlebnisse. Und dann erzähle ich aber auch aus meinem Alltag bei der Zeitung über Geschichten, die gut ausgegangen sind oder wo sich Schicksalsgemeinschaften gebildet haben, weil es gibt sie wirklich auch im wahren Leben. Und es gibt Menschen, die sehr weit aus ihrer Komfortzone rausgehen, um anderen zu helfen, obwohl sie die gar nicht gut kennen. Das passiert. Wir erkennen die Not der anderen schon auch. Ja, die Hemmschwellen sind manchmal sehr, sehr groß. Man will auch niemandem zu nahe treten. Aber wir sind soziale Wesen und wir wissen eigentlich, was richtig ist. Das sage ich auch mal ganz gerne. Wir erzählen es uns auf Social Media, weil dort Empörung so unheimlich gut funktioniert. Ja. Erzählen wir uns den lieben langen Tag, wie schlecht wir sind, wo wir versagen, was wir nicht geschissen kriegen. Wir kriegen aber auch viel echt Gutes hin. Und auch diese Geschichten müssen wir uns voneinander erzählen.
Total. Was hast du für dich verstanden, als du diesen Roman entwickelt hast, als du diesen ganzen Charakteren in ihre Geschichte gefolgt bist? Was hast du verstanden, als die komischen Vögel plötzlich da waren und bereit standen?
Also ich habe ja selber große Hemmungen, um Hilfe zu bitten und will niemandem zur Last fallen. Und ich glaube, ich habe über die Vögel verstanden, dass es ein Privileg ist, helfen zu können.
Wow.
Und das wissen wir doch alle selber von uns. Wenn wir mal irgendwann mal irgendwem in Not geholfen haben, dann haben wir ja nicht hinterher gesagt, ja, und dann habe ich dem halt geholfen und der ist mir jetzt hoffentlich auch ewig dankbar. Sondern dann sagen wir doch eher, das war, hat gut getan, es war schön, dass ich jemandem so wichtig war in dem Moment, dass ich was richtig Gutes machen konnte.
Das ist ein Empfinden von authentischem Stolz und Mitfreude und das macht uns sehr resilient als Gesellschaft, wenn wir das häufiger fühlen, das stimmt. Wenn du etwas radikal am System verändern dürftest, Vera, etwas ausfallen lassen dürftest, damit es allen die Möglichkeit gäbe, dazu zu lernen. Was wäre das? Und was würdest du dir erhoffen, welche Fähigkeit wir dadurch erlernen?
Ich finde, wir stehen alle zu sehr unter Druck. Wir funktionieren alle zu sehr. Wir sind sehr streng. Wir haben sehr strenge Regeln aufgestellt, wie der Mensch sich wann entwickeln soll. Und ich selbst empfinde es als Riesenverlust, dass mein mittleres Kind nach der Kita abgebogen ist, in eine völlig andere Richtung, ans andere Ende der Stadt, weit weg von allen anderen Kindern in diesem Stadtteil, die selbst unter einem großen Druck in ihrem Regelschulsystem funktionieren müssen und selbst alle ihr Päckchen zu tragen haben. In meinem Freundeskreis, wenn ich alle meine Freunde an ihren Tisch sitze, wir sprechen über unsere Kinder, da ist keine Familie, die nicht mit Psychologen zu tun hat, Schulproblemen, es gibt in jeder Familie etwas, Verdachtsdiagnosen etc. pp. Und es geht im Prinzip unterm Strich immer darum, dass die Kinder in diesem Schulsystem funktionieren. Ich würde das Ding komplett auf links drehen. Ich würde nicht trennen. Ich würde die Kinder alle zusammenlassen und ich würde diese Vielfalt des Menschseins feiern.
Was erhoffst du dir, was wir dann vielleicht wieder erlangen?
Dass wir vielleicht ein bisschen zu den Werten zurückkehren, die wirklich wichtig sind im Leben. Also nicht besonders produktiv zu sein, von der Wiege bis zur Bahre auf einer geraden Linie zu laufen. Dass wir das alles ein bisschen weniger wichtig nehmen.
Ja. Vera, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen.
Ich könnte mir auch
stundenlang mit dir reden, ja, weil es wunderschön ist und ich es sehr mag und dich als Mensch in dieser kurzen Zeit sehr schätzen gelernt habe und auch all deine Charaktere, die du erfinden kannst, sehr geschätzen gelernt habe. Und dieses schreibende Herz, was du hast, ist einfach ein schönes. Ich hoffe, dass du uns mit noch ganz, ganz vielen wundervollen Geschichten bereichern wirst in deiner Lebenszeit und dass all das, was du dadurch verstehst und lernst, eben auch lern- und verstehbar für andere wird. Ich danke dir für deine Zeit heute. Es war mir wirklich eine Freude, dich da zu haben.
Oh, vielen Dank, Ini. Ich bin sehr, sehr berührt und werde noch lange an unser Gespräch denken.
Bis ganz bald.
Bis bald.